Herzlich willkommen zu Tafeltalk, der Podcast. Ein Podcast über und aus den hessischen Waldorfschulen. Ich bin Nina Haberkorn und freue mich hier über die Inhalte an Waldorfschulen mit den unterschiedlichsten Menschen zu sprechen. Vor dem Hintergrund, dass das deutsche Schulwesen stark in der Kritik steht, behandeln auch wir hier im Podcast immer wieder die Frage, wie zeitgemäß wird an Waldorfschulen unterrichtet und was muss gegebenenfalls auch verändert oder ja, angepasst werden. Da ist viel Bewegung und ich darf die Waldorfschulen hier in Hessen besuchen und wir sprechen dann genau darüber, also was an der jeweiligen Schule lebt, wie gestaltet wird oder was erhalten werden muss, weil es gerade heute gefragt ist. Wie wäre es, wenn es an Schulen ein Fach gäbe, das die Konzentration fördert, die Motorik, Geduld und Kreativität, in dem die SchülerInnen auch noch viel Selbstwirksamkeit erleben? Das ist eigentlich all das, was die Kinder von heute für morgen brauchen. Wir widmen uns heute diesem einen Fach, das es an staatlichen Schulen nicht gibt, also nicht mehr, das wurde in den 80er Jahren in Deutschland abgeschafft, die Handarbeit. Warum dieses Fach an Waldorfschulen immer noch großgeschrieben wird, beziehungsweise gerade heute von großer Relevanz ist, darüber spreche ich heute an der Freien Waldorfschule Kassel. Nadine Daum, Handarbeitslehrerin seit 7 Jahren.
Ja, hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Bevor wir uns jetzt dem Fach Handarbeit intensiv widmen, schauen wir auch ganz kurz auf den Standort hier in Kassel. Große Eröffnung des Neubaus vom Dualwerk. Das gibt es schon ganz lange und diese Einrichtung gehört zur Freien Waldorfschule Kassel. Armin Schwarz, Kultusminister Hessen, war da. Das Besondere am Dualwerk ist ja, die SchülerInnen können schon während ihrer Schulzeit eine Ausbildung anfangen. Also sehr innovative Sache, ja, duale Ausbildung. Wer mehr über diesen Ausbildungscampus wissen will, www.dualwerk.de, sind natürlich auch bei Instagram vertreten. Und in diesem sehr modernen, ja, innovativen Umfeld, Team, arbeitest du.
Ja, mit großer Freude, ja.
Ja. Warum wird denn an Waldorfschulen heute noch Handarbeit gelehrt?
Weil es nach wie vor ein wesentliches und wichtiges Fach ist und weil die Schüler da Fähigkeiten entwickeln können, die sie benötigen für ihre weitere Entwicklung und weil es sich gut mit den anderen Fächern ergänzt. Also es ist auch ein Ausgleich oft zu den stark kognitiven Fächern, da in eine Handarbeit, also in eine Tätigkeit einzutauchen.
Ja, genau. Jetzt hast du gerade auch Bewegung angesprochen, also dieses sich mit dem Körper bewegen und was passiert im Gehirn. Also dieser Zusammenhang, der wird ja in der Waldorfpädagogik großgeschrieben, ja, auch bewegtes Klassenzimmer ist auch so ein Begriff. Was genau bewirkt das?
Naja, alle basalen Fähigkeiten, und da gehört Motorik und Feinmotorik natürlich dazu, tragen maßgeblich dazu bei, dass man sich auch kognitiv gut entwickeln kann. Und da haben wir in der Handarbeit natürlich ganz oft auch diese Überkreuzbewegung in den verschiedenen Tätigkeiten und das sorgt dann stark dafür, dass die rechte und die linke Gehirnhälfte gut miteinander verknüpft werden und das ist einfach die Voraussetzung für logisches Denken.
Das ist ja ein ganz bewusstes Mittel, was wir einsetzen und was gerade eben heute in der digitalen Erlebniswelt von den Kindern, die eben sich weniger bewegen, die mehr am Bildschirm sitzen, die konditioniert sind auf 30 Sekunden Reels.
Ja. Also die Handarbeit, wenn ich jetzt an die ersten, zweiten und dritten Klassen denke, bewirkt vor allen Dingen, dass man sich erstmal auch über seine Körperlichkeit bewusst wird. Wo ist meine rechte Hand, wo ist meine linke Hand, wie heißen eigentlich meine 10 Finger? Und wie kann ich die dann benutzen? Und das sind natürlich Herausforderungen, also wenn man das Stricken dann lernt, die Auge-Hand-Koordination, wie ist die richtige Fadenspannung da jetzt? Das ist schon so ein Angang für die Schüler und man muss da sehr die Geduld auch schulen und auch die Frustrationsfähigkeit, weil das ein Prozess ist, der lange dauert. Ich kann natürlich nichts dazu sagen, wie das sich vor 20 Jahren dargestellt hat, aber ich habe schon die Vermutung, dass es den Schülern jetzt nicht mehr so leicht fällt, diese Fähigkeiten zu erlernen und zu benutzen, weil sie in ihrem Alltag weniger draußen spielen, ihren Körper einsetzen, Bastelarbeiten machen und weil natürlich die Hände, wenn man ein Telefon bedient, anders gefordert sind, als wenn man was baut oder was werkt oder was handarbeitet oder zu Hause mithilft im Haushalt. Also was sicherlich nachgelassen hat, ist die Kompetenzen, die zu Hause auch da sind, um zum Beispiel zu helfen beim Stricken und beim Häkeln lernen. Da war das früher sicherlich mehr, dass man auch zu Hause was üben konnte, aber...
Du meinst, dass die Eltern
das die auch Eltern oder die Großeltern das auch gemacht haben oder zumindest noch zeigen konnten. Das hat schon nachgelassen und wo ich es schon auch beobachte, ist einfach in der Aufmerksamkeitsspanne bei etwas älteren Schülern. Also die dann schon sagen, oh, das dauert aber lange jetzt, oder wenn man auch im Unterricht an dem Thema mal länger dranbleiben will, da muss man schon was bieten, damit die dann auch länger bei der Sache bleiben. Und das scheint ihnen teilweise schon sehr lange zu sein, so ein ganzes Schuljahr an einem Werkstück zu arbeiten. Mhm. Und wir sind sehr dahinterher, dass die Werkstücke auch wirklich fertiggestellt werden. Und es gibt ja in der Handarbeit einfach keine Wege, das abzukürzen. Also man kann so geschickt werden, dass man schneller stricken kann oder dass man schneller Handnähte fertigen kann. Aber es gibt diesen Weg der Abkürzung einfach in der Handarbeit nicht.
Gesellschaftlich, muss ich sagen, erlebt ja Handmade auch eine Renaissance. Also zum Beispiel, finde ich, also nach Corona, Keramik zum Beispiel ist ja total, total der Boom. Ja, es gibt überall Keramik zum Kaufen, handgemacht aus Portugal oder Kurse, ganz viele Kurse. Ich habe mich auch mit einer Kursleiterin jetzt im Urlaub unterhalten, die meinte, nach Corona hat es eigentlich angefangen, dass die Leute sehr, sehr viel gekommen sind und diese Kurse gemacht haben und mit diesem Ton an der Drehscheibe individuelle Stücke erarbeiten wollten. Ja. Und das hält nach wie vor an, sagte sie. Woran liegt das? Also vielleicht ist das ja auch für die Erwachsenenwelt, also gesellschaftlich gesehen genau auch das, ja, dass es eben diesen Gegenpol schafft.
Ja. Also ich kann das nur vermuten, aber es gibt einfach eine starke Sehnsucht nach Selbstwirksamkeit. Und etwas selber zu machen, ist da natürlich ein sehr, sehr starkes Erlebnis. Und das ist ja in der Handarbeit so. Wir machen das einfach selber, von Anfang bis zum Ende. Und diese ganze Zeit, die da eingeflossen ist und diese Gedanken, denen man danach gesonnen hat, das ist ein ganz, ganz starkes Erlebnis. Und das sieht man aller spätestens, wenn die Schüler ganz stolz mit ihrem Werkstück aus dem Klassenraum verschwinden, weil es fertig ist.
Ist es auch vielleicht auch die Sehnsucht, weil du es gerade angesprochen hast, nach dem Nicht-Perfekten?
Ja.
Genau, wissenschaftlich ist es ja auch belegt. Also die Feinmotorik, die lässt heute nach. Gibt die MOMO-Studie, Motorikmodul, das ist eine Langzeitstudie, oder die BARMER-Studie, die zeigt, dass sich motorische Defizite verdoppelt haben in den Jahren zwischen 2006 und 2021.
In sehr kurzer Zeit also, ja.
Ja, Konzentration, Ausdauer, auch keine Kernkompetenz der Schüler und Schülerinnen von heute. Kreativität, Problemlösung, das hast du ja auch schon angesprochen. Oder auch die Kritikfähigkeit.
Ja. Ne? Also Frustrationstoleranz muss man da ausbilden können, ja.
Und so Unterhaltung mit ChatGPT, der lobt ja immer nur. Also da lernt man auf jeden Fall nicht, kritikfähig zu werden. Auch ein Aspekt ist ja das Soziale. Also die Handarbeit hat ja auch ein ganz besonderes Setting. Ja? Also die Atmosphäre ist natürlich eine ganz andere als in einem Klassenraum.
Ja. Also das Besondere bei uns und auch an vielen anderen Schulen ist, dass die Handarbeit in halben Klassen unterrichtet wird.
Also dann sind das
sind dann 16 Kinder. Bis 18 Kinder in der Regel. In Klasse 1 bis 3 unterrichten wir es im Kreis. Also wir sitzen wirklich ganz gemütlich in so einem kleinen Kreis.
Da nimmt man sich
was ja auch dem
wahr,
Lebensgefühl der kleinen Kinder sehr entspricht, dass man da eng beieinander ist. Wenn es jemand schon gut kann, die meisten zeigen es auch richtig gerne dann den anderen, oder man sagt, komm, geh doch mal gerade dahin, wenn ich noch zwei andere Kinder jetzt gerade vor mir stehen habe, und erzähl das mal da.
Das ist ja auch dieses Nebenbei, was sie da währenddessen an Fähigkeiten, Fertigkeiten erlangen und an Ruhe wieder reinbringt. Das, also davon profitieren ja dann die anderen.
Ja.
Kriegt man da Feedback so von den anderen Lehrern?
Also was man schon manchmal als Feedback bekommt, ist, wenn das mit dem sich helfen kultiviert ist, dann freuen sich auch die Klassenlehrer sehr. Und das habe ich schon mal rückgemeldet bekommen irgendwie. Das scheint da irgendwie angelegt zu sein, dass wenn man etwas kann und sieht, der andere kann es noch nicht so gut, sich da mal gerade daneben zu setzen und ihm das zu zeigen. Oder auch, manchmal muss ich warten, bis ich etwas gezeigt bekomme. Ja, gerade wenn man da mit dem Stricken oder das Häkeln einführt, dann kann es ja erst mal keiner und alle möchten es gleichzeitig lernen. Und da ist ja auch, das ist ja auch ein Prozess, da mal kurz zu warten. Da sind jetzt gerade schon zwei, ich warte noch mal kurz eine kleine Zeit, bis ich dran bin. Oder ich gucke mal, wer macht es schon, und die organisieren sich dann irgendwann auch so ein bisschen selber und zeigen sich dann auch nach der Schule was im Hort und kommen dann zur nächsten Stunde. Guck mal, ich habe das Häkeln jetzt gelernt, ich habe es gestern Nachmittag noch mal geübt.
Schön.
Ja,
das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen, diese Geduld da auch, nicht nur die Geduld, bis der Flötenbeutel dann tatsächlich fertig ist, aber auch die Geduld, ich möchte es jetzt wissen, aber jetzt geht es gerade nicht.
Ja.
Ich muss jetzt mal 5 bis 10 Minuten einfach warten.
Ja.
Ne? Was macht denn die Handarbeit mit dir als Person?
Also für mich ist es ein richtiger Ruhepol, dass ich in einer Tätigkeit bin, wo ich meinen Gedanken nachhängen kann oder über etwas nachdenken kann und dabei entsteht etwas. Also für mich ist auch der Aspekt, dass da irgendwas bei entstanden ist, wesentlich. Das ist anders, als sich einfach in den Stuhl zu setzen und
da kommen ja
in die
Gedanken
Gegend
auch
zu gucken und nachzudenken. So, ja, vielleicht kommen die Gedanken da auch nicht so. Und diese Idee, dass man sich alles machen kann und zwar genauso, wie man es haben möchte.
Und du warst vorher im sozialen Bereich auch tätig?
Genau, ich bin Heilerziehungspflegerin und Sozialpädagogin, also habe was ganz anderes gemacht. Das natürlich in dem Bereich so ist, dass man eine wertvolle Arbeit macht und das weiß man auch, aber man hat am Ende des Tages weder einen leergeräumten, abgearbeiteten Schreibtisch noch eine fertig gestrichene Wand oder einen abgeschliffenen Tisch. Ja, und dann war das für mich einfach der Ausgleich, dass hin und wieder auch mal etwas fertig wird, an dem ich mich dann freuen kann. Mhm. Und jetzt ist es natürlich perfekt. Jetzt habe ich die Kinder und die Jugendlichen, mit denen ich arbeiten kann und habe die Handarbeit sozusagen als mein Werkzeug.
Ja. Ist halt sehr befriedigend einfach.
Ja.
Ne? Ja. Jetzt ist es auch so, hattest du auch schon, klar, ist ja Natur gegeben so, dass dann in der ersten Klasse verschiedene Kinder, verschiedene Individuen natürlich auch unterschiedlich was mitbringen.
Ja,
die einen können schon was, die anderen noch nicht. Da so drauf einzugehen, ist ja in der Handarbeit auch eine ganz konkrete Sache. Das ist ja auch generell in der Waldorfpädagogik, dass man auf diese Individuen aber sehr achtet und das eigentlich auch fördert, dass jeder anders ist und andere Stärken hat. Inwieweit spielt das beim Erlernen von, ja, vom Stricken, vom Häkeln auch eine Rolle? Also ist man da auch dann gefordert, weil der eine eben schon so weit ist und der andere noch gar nichts kann?
Ja, da ist man natürlich sehr gefordert, dass die mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in den Unterricht kommen und auch zu Hause ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, weiterzuarbeiten. Und das kann man zum einen dadurch auffangen, wie man seinen Unterricht vorbereitet. Also, dass ich Schüler, die fit sind, schnell an ihre Arbeit bringe, damit ich Zeit habe für die dann noch eine Erklärung brauchen. Aber da gibt es dann auch viele Einzelkontakte. Also man darf sich immer wieder auch mal Schüler einladen für eine Viertelstunde oder 20 Minuten im Hauptunterricht, dass die dann mal kurz kommen und man macht mit denen ganz allein oder mit zwei Schülern nochmal, dass man das Stricken nochmal übt, wenn man das Gefühl hat, das ist in der Gruppe jetzt schwierig. Und diese Dinge gibt es immer wieder, dass man mit Schülern sich nochmal verabredet, auch dass Werkstücke nochmal fertig gemacht werden müssen. Das ist dann bei den höheren Klassen, dass man mal nach einem Termin guckt oder vor den Sommerferien sich nochmal trifft an einem Nachmittag und es sich dann auch irgendwie natürlich schön macht, aber es geht schon auch darum, dass Dinge wirklich zu einem Abschluss gebracht werden sollen auch.
Ja, das muss man ganz schön auch im Blick haben
bei
über 30 Kindern, dass da jeder
in
seinem Tempo am Ende fertig wird und zufrieden ist.
Ja.
Dann steigen wir jetzt mal richtig ein in die verschiedenen Klassen, weil das ist ja auch interessant, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Waldorfpädagogik schreibt sich auf die Fahne, auch sehr entwicklungsspezifisch zu arbeiten.
Mhm.
Also was braucht ein Kind in einem bestimmten Alter? Warum zum Beispiel stricken 11-Jährige Socken in der 5. Klasse? Oder in der 3. Klasse wird eine Mütze gestrickt? Was steckt da dahinter?
Wir haben im Grundschulbereich, also in den ersten 3 Jahren, geht es schon stark darum, diese Feinmotorik erstmal auszubilden, mit den Fingern ganz geschickt zu werden. Und die Kinder sind ja da auch noch in einem Alter, wo es stark auch darum geht, sich erstmal in der Welt zu beheimaten, sich im Körper zu beheimaten, sich in der Schule zu beheimaten. Und da fertigen wir ganz viele Hüllen und Behausungen. Also wir stricken ja zunächst die Zwerge und dann wird die Flötenhülle gefertigt und in der 2. Klasse wird das Häkeln eingeführt, also eine Tätigkeit, die viel mehr Wachheit erfordert.
Mhm.
Also das Stricken in der 1. Klasse, das kann man, die können ja irgendwann stricken, ohne dahin zu gucken, weil das auch was Verträumtes hat. In der 2. Klasse beim Häkeln, da muss man schon genau hingucken, wo ist eigentlich jetzt das nächste Loch, wo muss ich da hin? Das können die dann aber in der 2. Klasse und da häkeln die sich Beutelchen und kleine Säckchen für ihre Schätze und Muscheln und was man alles so findet oder ein Ballnetz für die Bälle.
Und je nachdem, wie fit man ist, ist es dann ein Riesenbeutel oder 3 Beutel oder ein kleiner?
Ganz genau. Jeder macht so, wie er möchte und wie er kann. Von einem ganz kleinen Beutelchen, wo dann 3 Murmeln reinpassen, bis zu einer großen Flaschenhülle. Das ist natürlich eine Art auch von Binnendifferenzierung. Und in der 3. Klasse wird dann die wichtigste Behausung hergestellt, die Mütze für unseren eigenen Kopf. Erst gehäkelt, dann gestrickt und dann geht es ans Weben. in der dritten Klasse. Also
ganz kurz nochmal, auch in puncto Nachhaltigkeit, die Wolle, die ihr habt, die kauft ihr ja nicht schon farbig, sondern die färbt ihr ja.
Wir färben alles selber. Also wir kaufen ausschließlich weiße Wolle in den verschiedenen Qualitäten für die erste Klasse, für die dritte Klasse, für die Strümpfe. Und das Baumwollgarn kaufen wir auch in weiß und färben alles in unserer schuleigenen Färbeküche.
Toll.
Ja. Also alles,
das macht aber auch alle, ein Handarbeitslehrer?
Das machen zwei Handarbeitslehrerinnen mit der Unterstützung von Eltern und Kollegen.
Toll.
Ja. Und die ganze Wolle färben wir mit Pflanzenfarbe und die Baumwolle färben wir mit normaler Batikfarbe. Ja, ist ein Gestaltungselement, weil alles, was man da pflanzengefärbt selber gefärbt hat, passt zueinander, ne? Ja, wenn man sich diesen Korb anguckt. Also man kann jede Farbe mit der anderen kombinieren und das passt einfach zusammen. Es ist immer harmonisch.
Total. Mache ich gleich mal ein Bild.
Ja.
Gut, ich habe dich unterbrochen.
Genau. Mütze in der dritten Klasse, genau. Und dann gehen wir an die Webrahmen. Da ändert sich für die Schüler auch richtig was. Wir verlassen nach den Mützen den Bankkreis und gehen an die Tische.
Man ist also groß.
Jetzt, genau, dann sind sie groß und dann wird an den Tischen weitergearbeitet. Das greift natürlich auch die Handwerker-Epoche bisschen mit auf, dann sind wir Weber und dann weben die ihren eigenen Stoff für das Nähetui, was sie dann besonders in der Mittelstufe begleiten wird, wenn die verschiedenen weil die das dann richtig brauchen. Da kommt eine Fadenschere rein und ein Fingerhut und die verschiedenen Nähnadeln, die dann benötigt werden. Also die weben in der dritten Klasse den Stoff, oft auch noch am Anfang der vierten Klasse zu Ende weben und dann kommen ja noch die ganzen Näharbeiten an den Nähetui.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ihr da sehr innovativ hier in Kassel mit umgeht, dass ihr wirklich guckt, was macht Sinn? Also was brauchen wirklich die Schüler und wo ist dann auch die Motivation da, daran lange zu arbeiten? Und da habt ihr halt festgestellt, so eine Riesentasche, die sind ja wunderschön.
Ja,
mein
die sind
hat
wunderschön.
Die, auch gemacht, die hängt aber einfach jetzt hinter der Tür, wird aber nicht benutzt.
Ja, wir sind immer auf der Suche nach innovativen Werkstücken. Ja. Und da gibt es dann in der vierten Klasse die Kreuzsticharbeit, wo wir jetzt oft Stiftemäppchen machen oder kleine Portemonnaies. Dann wird die Werkschürze auch in der vierten Klasse angefangen. Ab der fünften Klasse kommt ja der Werkunterricht. Mhm. Und dafür wird die Werkschürze hergestellt. Das heißt, man macht einen eigenen Schnitt. Ganz einfach noch. Man guckt an der Körperform, wie lang muss die sein, macht die Ausschnitte für die Achseln. Und dann gibt es natürlich lange Bahnen, in feiner Handnäharbeit stabil zu nähen. Also wir haben auch da weiße Stoffe, die wir dann selber färben. Das ist dann auch mit den Schülern so ein Abwägungsprozess. Die müssen sich natürlich zu Grüppchen zusammenschließen. Welche Farbe wird gefärbt? Weil wir können nicht 16 Farben färben. Also auch da kann man demokratische Prozesse erleben und Kompromissfähigkeit entwickeln. Die wird dann mit Flechtbändern versehen. Und dann ist die irgendwann im fünften Schuljahr. Manchmal Ende der vierten Klasse, aber oft im fünften Schuljahr ist dann die Werkschürze fertig.
Cool. Und dann kommen die Socken?
Dann kommen die Strümpfe, ja.
Okay. Was lernen die da?
Ja, beim Strümpfestricken, da kann man viel lernen. Also erstmal muss man sich nochmal wieder an das Stricken erinnern. Das ist dann ja schon ein bisschen her, dass sie das letzte Mal gestrickt haben. Also das nochmal hochholen und so ein kleines Läppchen zu stricken. Und dann auch zu überlegen und auszurechnen, wie viele Maschen brauche ich eigentlich für meinen Umfang, also für meinen Bein und meinen Fuß. Dreisatz ist das halt, ne? Zu gucken, irgendwie, wenn ich meinen Unterschenkel da abmesse und ich habe so und so viele Maschen jetzt für 10 cm gebraucht, das mal zu überschlagen. Also das lernt man oder greift es halt auf
also
aus dem Hauptunterricht.
Mathe, ja, das fächerübergreifendes
ist, genau,
Lernen.
Ist ja fächerübergreifend. Klar, dann das Beherrschen der Nadelspiele. Also, dass man mit 5 Nadeln strickt, mit 4 und dann der Arbeitsnadel. Und das ist natürlich vor allen Dingen eine Tätigkeit, wo die ganz viel Ausdauer brauchen, weil man ja dann auch 2 Strümpfe strickt. Und das ist ganz viel Arbeit, ja.
Willensschulung.
Willensschulung, ja. Wirklich Willensschulung, ja.
Was ich auch interessant finde, dass es auch wichtig ist, dass man kontinuierlich strickt zu Hause.
Ja.
Also beispielsweise jetzt, wenn wir beim Stricken sind, auch wenn es nur 5 Minuten sind jeden Tag, davon profitiert dann eben wieder das Kognitive. Ja. Und dann gehen vielleicht die Mathearbeiten auch besser von der Hand.
Ja.
Diesen Zusammenhang finde ich schon hochspannend. Ja. Und dann 6. Klasse.
In der 6. Klasse nähen die Kinder oder fertigen die Kinder Puppen oder Tiere.
Mhm. Entweder oder.
Entweder oder. Es gibt auch Schulen, die machen beides. Das hängt ja immer davon ab, wie viel Handarbeitsunterricht steht in der Klassenstufe zur Verfügung. Ein schöner Arbeiter ist vorausgegangen ja meistens in der fünften Klasse eine Menschen- und Tierkunde-Epoche. Und dann dürfen die Kinder, also bei mir, sich ihr Tier aussuchen. Also ein jetzt auf der Erde zu findendes Säugetier auf vier Beinen ist so der grobe Umfang, dass man keine Dinosaurier jetzt zum Beispiel macht. Und dann kommen wir wirklich von dem selbstgemalten Tier, von der Zeichnung zur Schnittentwicklung zu einem genähten, ausgestopften, stehenden Tier.
Und jetzt so entwicklungstechnisch und pädagogisch gesehen, weil, also das war ja einleuchtend, diese Feinmotorik erstmal in der Unterstufe und Rechts-Links-Koordination. Mhm. Was ist jetzt da der Hintergrund?
Den Vorgang der Schnittkonstruktion, dass man die Schüler dahin führt, räumlich zu denken. Also wie komme ich eigentlich aus meinem Bild, wo das Tier in einer Seitenansicht zu sehen ist, zu einem Tier, was dann genäht auf vier Beinen steht? Also wie viele Schnittteile brauche ich eigentlich? Dann haben die da ein ganz starkes Erleben von Kausalität. Also die Stoffhülle hält nur, wenn ich die wirklich fest und ordentlich nähe. Und zwar auf der Nählinie. Mhm. Weil wenn ich da ungenau nähe, dann wird mein Schnitt nicht abgebildet in der Hülle. Und wenn ich große, lockere Stiche mache, dann hält die Hülle das Stopfen nicht aus. Mhm. Und wenn es dann die Hülle genäht ist und ausgestaltet wird, beginnt nochmal ein neuer Prozess, nämlich des Ausgestaltens des Tieres. Also was ist eigentlich das Wesenhafte an meinem Tier?
Mhm. Ist es weich?
Also ein Löwe steht ja ganz anders da als ein Bär.
Ja.
Und wie kann ich das eigentlich, im Schnitt ist natürlich schon viel dargestellt durch die Zeichnung, aber das kann man auch durch das Ausstopfen nochmal betonen. Wo ist da eigentlich, und wo ist da die Kraft in dem Tier? Was kann ich jetzt stärker betonen, um das herauszuarbeiten, was mein Tier ausmacht?
Mhm. Also das auch so ein bisschen sich in was hineinversetzen, was ja auch die Empathie schult.
Ja.
Also so, ne? Ich versetze mich jetzt in was anderes, schlüpfe quasi in eine andere Gestalt.
Ja.
In der siebten
Klasse machen wir im Moment Taschen und Rucksäcke und Kulturbeutel aus Leder und Stoff.
Mhm. Also neues Material lernen die dann?
Die lernen ganz neues Material kennen, Lederverarbeitung, lernen auch oder haben einen relativ großen Spielraum in der Gestaltung. Also sie können wirklich wählen, was brauche ich eigentlich für eine Tasche? Brauche ich einen Rucksack oder brauche ich eine Bauchtasche oder brauche ich einen Kulturbeutel? Mhm. Da fließt dann auch oft die Überlegung mit ein, wie viel Arbeit möchte ich mir zumuten. Ein Rucksack ist natürlich viel, viel mehr Arbeit als ein Kulturbeutel.
Und Selbsteinschätzung?
Selbsteinschätzung. Wie viele Möglichkeiten habe ich, Hausaufgaben zu machen? Die Näharbeiten sind größtenteils bekannt, zumindest für die Stoffarbeiten. Und das Leder ist natürlich ganz neu. Also dann kommen ganz neue Werkzeuge. Das Leder wird vorbereitet, bearbeitet, markiert und vor allen Dingen genäht mit der tollen Sattlernaht, die dann so ganz, ganz neu ist, wo die Schüler mit zwei Nadeln gleichzeitig nähen.
Und ist das jetzt dann eine neue Herausforderung für die Lehrkraft jetzt im Vergleich zur Unterstufe, wo noch die Begeisterung da ist, die leuchtenden Augen?
Ja, das ist natürlich
auch noch so gerne.
Oder? Das ändert sich dann schon stark. Also im Grundschulbereich ist das natürlich einfach, man macht alles mit und man macht es einfach nach und das ist so, wie es ist. Und das wird nicht hinterfragt. Und klar, in der siebten Klasse, da muss man sich dann ein bisschen was überlegen, wie kann der Unterricht jetzt interessant sein? Also was kann man da vielleicht noch erzählen? Und vor allen Dingen ganz viel Humor haben und Mitgefühl dafür, wie Siebklässler so sind. Also die tauchen in die Pubertät ein und sind noch nicht so schwer und ein bisschen lethargisch wie in der achten Klasse, aber es gibt ganz viel außen. Mm. Und da ist so ein bisschen der Auftrag, mal wieder so kurz zu sich zu kommen. Mm. Ja, nicht nur im Außen zu sein.
Mm. Auch wieder ein Gegenpol, ne?
Ja. In der achten Klasse kommt erst noch das Nähen an der Nähmaschine. Also greift dann da die Industrialisierung auf. Mm. Wir nähen auch an elektrischen Nähmaschinen bei uns. Da wird das dann eingeführt. Die Schüler nähen die Handarbeitsbeutel für die Erstklässler.
Mm, auch schön.
Also machen auch zum ersten Mal in ihrer Schullaufbahn etwas nicht für sich.
Aha.
Das ist aber in der Regel kein großes Thema. Die sind ja oft auch Patenklasse von der ersten Klasse und freuen sich dann, dass die bekommen. Und danach fertigen sie für sich noch klein, also Einkaufstaschen, Reißverschlusstaschen, Kulturbeutel, die sie selber gestalten können. Und Mode ist dann eher Thema in der 9. Klasse, wenn wir die Schnittkonstruktion machen für den Hoodie oder den Sweatpullover. Die Nachhaltigkeit ist da in dem Werkstück auf jeden Fall gegeben. Wir haben einen ganz tollen Sweatstoff gefunden, der aus 100% Baumwolle ist. Das ist bei Sweatpullovern ja oft so, dass da irgendwie noch Elastan mit verarbeitet ist. Und wir nähen dann auch mit Baumwollnägern, sodass da wirklich alles aus Baumwolle ist und somit dann irgendwann kein Kunststoff verbleibt.
Achtklassarbeiten, da greifen ja auch manche dann auf die Handarbeit zurück, indem sie eben ihr Werkstück in der Achtklassarbeit präsentieren, oder?
Ein Kleid wird oft gemacht. Jetzt hatten wir mal eine, die hat Bademode selber genäht. Die ist halt Schwimmerin und hat sich dann ganz tolle Badeanzüge genäht. Also ganz irre. Es hat sich mal ein Schüler einen Boxsack selber gemacht, den er selber genäht hat. Ja.
Wenn man gar nicht mehr will, kann man nach der 9. Klasse aufhören.
Ja, dann kann man sich in zwei andere Kurse einwählen. Dann könnte man Keramik und Schreinern machen. Genau. Also jetzt in den letzten Jahren war es so, es wurde immer das Weben angeboten und das kommt sehr gut an bei den Schülern. Die haben sich Geschirrtücher gewebt, Geschirrtücher und Handtücher. Das macht denen einfach Spaß. Das ist so eine tolle Tätigkeit, sich erstmal das Muster zu überlegen. Dann ist es sehr komplex, das zu planen als Muster. Irgendwie, welche Farben müssen jetzt wo liegen? Also da haben die auch, naja, wenn sie es dann verstanden haben, schon auch die Lust, das zu denken und das gestalten zu können. Und dann macht der Webvorgang ja einfach wirklich viel Spaß. Und dann hat man so ein tolles Handtuch. Also da hängt jetzt das von der Kollegin.
Ach ja, wie schön. Ja. Mach ich auch gleich ein Foto.
Und da oben, also wir haben ganz tolle Webrahmen, das sind Tischwebrahmen. Darauf kann man relativ große Stoffe weben. Man kann den Webrahmen aber transportieren. Also die Schüler können ihn dann einklappen und mit dieser Tasche nach Hause nehmen. Das geht natürlich mit Webstühlen nicht. Und das ist ganz toll, dass wir hier diese Möglichkeit haben, dass wir diese Tischwebrahmen haben, ja.
Was ja auch total besonders ist am Fach Handarbeit, nicht nur da, auch bei Eurythmie oder auch bei den Fremdsprachen. Ihr begleitet ja die Kinder von Beginn, erste Klasse, so ein 7-jähriges Kind bis in die Oberstufe.
Das kann gut passieren, ja.
Also, ne? Wenn kein Wechsel ist, wenn man auch die Klassenstufen unterrichtet. Aber das ist ja schon für die ganze Schulgemeinschaft ein unheimliches Band, finde ich, was da einen trägt und was ganz viel Vertrauen schafft und Sicherheit gibt.
Ja.
Toll.
Genau, also man kann, hochführen von der ersten bis zur 9. oder 10. Klasse. Das ist, man kann da auch eine Stabilität sein. Einfach, wenn es da auch mal Wechsel gegeben hat oder geben musste, dann ist man manchmal die Fachkollegin, die jetzt seit 6 oder 7 Jahren in der Klasse ist.
Ja. Ja, also vielen Dank dir, Nadine.
Ja, ganz gerne.
Handarbeitslehrerin an der Freien Waldorfschule Kassel seit 7 Jahren. Außerdem bist du ja hier auch zuständig für die MitarbeiterInnengewinnung.
Ja, ganz neu seit diesem Schuljahr.
Wichtiger Posten, Stichwort LehrerInnengewinnung.
Ja.
Viel Erfolg da dir persönlich und ihr euch als Team.
Ja, danke.
Hier wirklich in diesem sehr modernen, innovativen Umfeld hier in Kassel. Ja. Alles Gute.
Danke.
Waldorfschulen zeigen, dass handwerklich praktisches Lernen ein fester Bestandteil moderner Bildung ist. Ja. Weil es ja eigentlich die Antwort auf aktuelle Entwicklungsprobleme von Kindern ist oder sein kann.
Ja.
Das war heute unser Thema, die Handarbeit an Waldorfschulen.